Ja, vielen Dank euch fürs Spielen. Echt klasse. Ja, ganz schön unbequem. Ihr sitzt irgendwie auf bequemeren Stühlen, glaube ich, oder? Wie jetzt dieser Stuhl da aussieht. Ich möchte mit euch heute über so einen Aspekt von Glauben sprechen, der vielleicht nicht ganz so bequem ist, wie euer Stuhl, auf dem ihr sitzt. Vorhin haben wir ja alle schön gesungen, so unser ganzes Leben wollen wir verlieren in Jesus. Jo, aber Achtung, da gibt es ja auch ein bisschen unbequeme Dinge, die man damit verliert oder gewinnt. Genau. Wie ihr ja wisst, sind wir als Gruppe gemeinsam für Künzelsau unterwegs und beten für die Stadt, für die Region und versuchen auch Menschen anzusprechen. Das ist eine Gruppe der Allianz, für die, die es nicht wissen, also wo wir aus unterschiedlichen Gemeinden auch miteinander unterwegs sind. Und versuche also auch diese Nachricht zu verbreiten. Und mit diesem unbequemen Aspekt ist so dieser Aspekt gemeint, ja, dieses von Jesus weiter erzählen, die Nachricht weiter zu verbreiten. Und in dieser Gruppe haben wir auch gemerkt, so richtig einfach ist es nicht und wie soll man das immer rüberbringen, und haben dann so ein Online-Training gemacht von The Four, wo wir versucht haben, vielleicht, das wird man vielleicht ein bisschen sprachfähiger und kriegen das ein bisschen besser rüber vielleicht das Ganze. The Four, das ist so eine Gruppe, Initiative, was auch immer. Und die versuchen über diese vier Symbole so relativ einfach den Inhalt des Evangeliums, der guten Nachricht zu vermitteln. Also das Herz steht für Gottes Liebe, dass Gott dich einfach unendlich liebt. Dieses Geteiltzeichen, dieses ist ein Trennungszeichen, wo einfach klar ist, aber wir sind halt getrennt von Gott. Dieses Kreuz symbolisiert eben Jesu Tod, durch den wir eben dann diese Trennung aufheben können und die Möglichkeit haben, durch Jesus zu Gott zu kommen. Und am Ende steht dieses Fragezeichen als Symbol für, ja, wie entscheidest du dich? Wie ist deine Entscheidung? Das sind also diese vier Symbole, und die haben die dann in alle Varianten zum Verteiler und zum auf dem T-Shirt-Drucker und alle möglichen Artikel, wo man das dann mit eben entsprechend eine Hilfestellung sein kann, um eben da sprachfähiger zu werden. Aber wir haben da so ein Online-Training dazu gemacht, und bei diesem Online-Training, also da waren dann immer so Videos und dann wieder so Übungsblätter, wo man dann irgendwelche Übungen machen konnte, und da war ein Blatt dabei und über das bin ich gestolpert, weil es mich dann doch etwas selber überführt hat. Und da habe ich gedacht, ja, vielleicht wäre das ja auch was wir mal miteinander machen könnten, diese Übung, genau. Und zwar war dieses Blatt überschrieben, meine Einwände. Was habe ich denn für Einwände, warum ich das irgendwie mit diesem Weitererzähle und so weiter, dass es das nicht unbedingt für mich in Frage kommt. Und darunter stand dann, oder steht dann, von Natur aus sträubt sich etwas in uns, das zu tun, was Jesus sagt. Und damit gemeint ist eben, das Evangelium weiter zu erzählen. Ich dachte dann erstmal so, ach ja gut, von Natur aus sträubt sich da was, also bin ich ja nicht so falsch, wenn sich da was sträubt, das scheint ja ganz natürlich zu sein. Ja, und darunter steht dann, kreuze die folgenden Ausreden an, die auf dich zutreffen. Und dann kommt da so ein ganzer glatter Radatsch an Ausreden. So von wegen, ist doch eher was für Profis, ist doch egal, an was man glaubt. Ich kann nicht gut reden. Die Herausforderung ist einfach zu groß. Ich habe doch nichts zu geben. Die Menschen werden mich belächeln. Es gibt doch eh nicht viel offene Menschen. Und es ist ja auch voll unbequem. Deswegen auch der Titel Unbequem. Ja, und dahinter stehen solche Bibelverse, die diese Ausrede unterstreichen, wahrscheinlich eher widerlegen. Und ich habe gedacht, ja, ich lasse mich mal damit beschäftigen und lass uns auch miteinander das vielleicht anschauen, was denn da so dahinter steckt. Ich habe dieses Übungsblatt dann auch für euch dabei, also ihr könnt euch nachher eins nehmen, um das dann für euch selber vielleicht auch anzukreuzen. Und ich habe auch sogar auch diese Bibelstellen dann ausgeschrieben, also auch den Inhalt, nicht nur die Stelle. Genau. Ja, fangen wir mit der ersten Ausrede an. Ich muss zugeben, die habe ich da ergänzt, die stand gar nicht drauf, weil das war jahrelang meine Lieblingsausrede. Mir war ja schon bewusst, oder ist bewusst, dass es schon wichtig ist. Klar, steht da überall in der Bibel drin, das Evangelium so verbreitet, die gute Nachricht oder der Missionsauftrag und was auch immer da alles für Themen dann kommen. Aber ich habe gedacht, ja, das ist wichtig, aber das ist doch was für Profis, oder? Da gibt es doch Missionare für sowas. Die werden doch sogar bezahlt dafür, kriegen Geld, eine Ausbildung, die wissen ja dann auch, was sie erzählen. Da könnte ja jeder kommen und sich auf den Marktplatz stellen und was von Jesus erzählen. Das kommt doch gar nicht richtig rüber. Das ist doch besser, wenn man gute Ausbildung hat und dann auch weiß, was man sagt. Und dann tue ich doch lieber diese Missionare unterstützen und gebe denen Geld und Spende, damit die das dann gut machen können. Und dann habe ich gedacht, ja, so mit einer Spende, dann bin ich irgendwie doch raus aus der Nummer, oder? Ja, und dann bin ich aber irgendwie über diese Bibelstelle gestolpert und dachte mir, Mist. Da steht drin, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich bekennen am Gerichtstag vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber vor den Menschen nicht kennen will, den werde auch ich am Gerichtstag vor meinem Vater im Himmel nicht kennen. Wir sollen uns also zu Jesus bekennen vor den Menschen. In manchen Stellen, Bibeln steht auch, Übersetzungen steht drin, wir sollen uns öffentlich bekennen. Jo, irgendwie steht auch nicht drin, es reicht, wenn man Missionare unterstützt. Ja, man soll irgendwie schon selber vor den Menschen das bekenne. Es ist sich nichts Falsches dran, Missionare zu unterstützen. Hier versteht mich nicht falsch. Aber ich glaube, an der Stelle ist einfach doch noch etwas mehr erwartet. Und irgendwie wurde mir auch klar, wo ich über diese Stelle gestolpert bin, wahrscheinlich ist es doch ein Stück mehr damit gemeint, wie sich ein Fisch aufs Auto zu kleben und ein Kreuz um den Hals zu hängen oder irgendein T-Shirt anzuziehen, wo so verklausuliert irgendwas draufsteht. Ja, wahrscheinlich ist dann da schon mehr damit gemeint. Ich habe das gespürt. Das heißt, es geht darum, wirklich Jesus vor den Menschen zu bekennen. Und das heißt nicht, dass ich da in fremde Länder ziehen muss oder irgendwas, sondern einfach vor meinen Freunden, Bekannten, ja, auch den Bekannten, die nicht gläubig sind. Jesus bekenne vor Kollegen in der Schule, im Geschäft, auf Familienfeiern oder in der Nachbarschaft. Oder eben auch bei einem Gebetsspaziergang in der Stadt, das, was wir ja machen. Einfach in dem Rahmen, wo wir ja leben, lernen, arbeiten, wo wir einfach unterwegs sind in unserem Alltag. Dort Jesus zu bekennen vor den Menschen. Ja, und dann war mir schon irgendwie klar, aus der Nummer komme ich selber dann doch nicht so wirklich raus. Ja, dann kommen wir zur nächsten Ausrede von wegen, okay, ich kann ja schon Jesus bekennen. Aber am Ende ist doch egal, an was man glaubt oder ich kann doch niemanden zwingen dazu, was er glauben soll. Es ist doch am Ende jedem seine eigene Entscheidung. Ja, und das ist es auch. Deswegen das Fragezeichen am Ende von den Symbolen finde ich eigentlich ganz gut. Ist doch egal, an was man glaubt oder jeder darf doch selber glauben, an was er will. Ja, in der Apostelgeschichte steht dazu, Jesus Christus und sonst niemand kann die Rettung bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden können. Also es gibt keinen anderen Weg als Jesus, um gerettet zu werden. Und das heißt, jeder darf glauben, was er will, ja, aber es ist nicht egal. Und das muss uns bewusst sein, dass es eben nicht egal ist. Von daher müsste es uns doch eigentlich ein großes Verlangen sein, den Menschen das zu sagen, was Wahrheit ist. Ihnen zumindest das Angebot zu machen, zu verdeutlichen, damit sie die Entscheidung überhaupt für sich treffen können. Ich weiß, dieser Absolutheitsanspruch, das ist ja irgendwie so überhaupt nichts für heute, in der heutigen Zeit. So von wegen, wir können doch nicht wirklich glauben, dass das die einzige Rettung ist. Also hallo, es gibt doch tausend Wege, jeder darf doch sein und machen und können, was er will. Ja, das ist das, was die Welt sagt, aber wir wissen doch, hey, es ist eben nicht egal. Und manchmal denke ich, hey, irgendwie, das mir scheint es ja irgendwie doch egal zu sein, doch wenn ich mir das so überlege, ich renne da ja jetzt nicht rum und versuche das jedem zu erzählen, sondern ich merke irgendwie, anscheinend ist es irgendwie doch nicht so wichtig, sonst würde ich doch wenigstens meine Freunde und Bekannte, zumindest denen, die mir wichtig sind, das versuchen nahezubringen. weil es einfach nicht egal ist. Und irgendwo hat es ja auch was mit Nächstenliebe zu tun. Und ich denke, das ist auch, was Jesus meint, wenn er von Nächstenliebe spricht. Sind uns die Menschen denn so viel wert, dass wir es wenigstens versuchen, ihnen die Wahrheit zu sagen, auch wenn es unbequem ist? Ist es nicht unsere Pflicht? Sollte man die anderen nicht wenigstens so sehr lieben, dass es uns eben nicht egal ist und dass es uns ein dringendes Anliegen wird, ihnen von Jesus zu erzählen? Und das aber aus Liebe und nicht aus Druck oder aus Zwang. Einfach nur, weil es uns wichtig ist. Ich merke schon selber, wenn wir dann auch so unterwegs sind mit unserem Truppe da und dann irgendwelche Flasche verteilen, Wasser haben wir letztens verteilt oder andere Dinge. Manchmal entsteht da draußen so ein bisschen dieses, ah ja, möglichst viel verteilen. So, ne, so ein bisschen schon was, so ein Leistungsdruck, hey, wer hat mehr verteilt am Ende? Und das ist ja bescheuert. Am Ende geht es darum, hey, uns sollen die Menschen wichtig sein und denen die gute Botschaft bringen. Also die Ausrede zählt nicht, ist doch egal, an was man glaubt. Gehen wir zum Nächsten. Ich kann nicht gut reden. Ach, bei mir kommt es einfach nicht so richtig gut rüber. Und mir ging es selber auch so, oder mir geht es heute noch so, wo ich dann denke, Mensch, ich kann doch gar nicht so salbungsvoll genug sprechen. Das ist doch immer alles irgendwie so, so normal und weiß es nicht, das kommt doch irgendwie da gar nicht so richtig rüber. So unheilig irgendwie. Ja, man kann nicht oft nicht richtig gut reden und es kommt nicht rüber. Ihr kennt bestimmt die Stelle, wo jetzt kommt mit dem Mose, der ja genau diese Ausrede auch benutzt hat. Also die Ausrede ist irgendwie ziemlich alt. Mose erwiderte, nachdem er von Gott angesprochen wurde, ach Herr, ich habe doch noch nie gut reden können. Und auch seit du mit mir bist, deinem Diener, sprichst, also selbst wenn du mit mir sprichst, ist das nicht besser geworden. Ich bin im Reden viel zu schwerfällig und unbeholfen. Ja, geht es uns nicht auch so? Der Herr antwortete, wer hat den Menschen die Sprache gegeben? Wer macht die Menschen stumm oder taub? Wer macht sie sehend oder blind? Ich bin es, der Herr. Also geh jetzt. Ich werde dir helfen und dir sagen, was du reden sollst. Also wir können uns darauf verlassen, eigentlich, dass ja dann Gott mit uns ist und uns hilft. Und ich habe dann ein Beispiel dazu. Das war gerade eben auch an unserem letzten Gebetsspaziergang. Wir gehen da immer so in Grüppchen und sind wir unterwegs, ne, so kleinere Grüppchen durch die Stadt und verteile was oder mache beten einfach nur, also ganz egal. Und mein Bruder hatte die tolle Idee und hat gesagt, Mensch, er würde gern sich hier für die Apotheke stellen, hier gegenüber direkt. Und dann warten wir einfach, wenn die Menschen kommen, die können ja in die Apotheke und denen geht es schlecht. Normalerweise, wenn man in die Apotheke geht und dann können wir ja doch für die beten und mit ihnen da ins Gespräch kommen. Da dachte ich, ja, eigentlich gute Idee, gute Strategie, gut, machen wir. Wir standen da drüben, haben gebetet und auf die ersten Leute gewartet und als ich da so stand, da habe ich gedacht, jetzt fehlt mir nur noch so 2 Zeitschriften in die Arme und dann ist das Bild perfekt. Also ich habe mich richtig unwohl gefühlt. So irgendwie ganz komisch. Aber es kamen die ersten Leute und tatsächlich, ah, hallo, wie geht's Ihnen? Oh, ganz schlechte Nacht. Und ah, super, so kommen wir dann, super. Super, Ihnen geht's schlecht. Dann können wir ja für Sie beten. Ja, so ähnlich lief das. Und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Bis dann so die Erste kam und gesagt hat, ah, mir geht's gut. Und dann so, Mist, da waren wir jetzt nicht drauf vorbereitet. Und dann so gestammelt, ja, schön für Sie und toll. Und dann was, gehen Sie halt in die Apotheke. Ja, ich muss was besorgen für jemanden. Ah, okay. Und dann stieg auch eine Frau aus dem Auto und die hat es auch recht eilig gehabt. Und wir so, hallo, wie geht's? Wie geht's Ihnen? Danke, gut, warum? Und wir so, ja, warum? Wieder irgendwie stammel, keine Ahnung. Und kennen Sie Jesus? Und was? In die Apotheke rein und dann stürmt sie wieder raus, geht Richtung ihrem Auto und auf einmal dreht sie sich um und sagt zu uns, also so komisch bin ich jetzt noch von nie jemand angesprochen worden. Also das war ja jetzt schon wirklich seltsam. Was wollen Sie denn hier eigentlich? Und es war echt cool, wir sind dann mit ihr richtig ins Gespräch gekommen und haben dann gesagt, ja, wenn es komisch war, haben Sie vielleicht einen Tipp für uns, wie wir das besser machen können. Ja, und hat sich dann auch herausgestellt, dass sie da auch sehr helfend, diakonisch unterwegs ist und so. Und also es war dann echt ein gutes Gespräch. Und hinterher haben wir uns dann angeguckt und haben gedacht, ah Mensch, echt, das ist ja echt peinlich, was wir hier treiben. Und Und dann gucken wir uns an und sagen, hä, eigentlich doch voll cool, oder? Mit unserem Gestammel und mit unserem nicht wissen, was man sagen soll, haben wir jetzt ein richtig gutes Gespräch gehabt. Und das ist, wo ich euch Mut machen will, dass ja, Gott sogar aus unserem Gestammel was Gutes machen kann. Und es liegt nicht an uns, sondern es liegt an ihm, was er da draus macht. So viel zum Thema gut reden können. Tja. Nächste. Die Herausforderung ist zu groß. Es ist schon so, die Herausforderung ist echt da. Es ist und bleibt eine Herausforderung. Und ganz ehrlich, da drüber vor der Apotheke, ich habe hinterher gedacht, das mache ich nie mehr so. Es ist echt, also trotz gutem Gespräch und was auch immer. Ja, was sagt die Bibel dazu? Sie alle, Römer 8, sie alle, die Gott im Voraus ausgewählt hat, die hat er auch dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Also wir sind alle im Voraus erwählt und er hat uns bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden, damit er, der Erstgeborene, unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Und wenn Gott sie dazu bestimmt hat, dann hat er sie auch berufen. Und wenn er sie berufen hat, dann hat er sie auch für gerecht erklärt. Und wenn er sie für gerecht erklärt hat, dann steht auch fest, dass sie an seiner Herrlichkeit teilhaben. Was bleibt zu alledem noch zu sagen? Gott selbst ist für uns. Wer will sich dann gegen uns stellen? Und das ist doch der Punkt. Es fühlt sich so peinlich an vor den Menschen. Aber hey, Gott ist doch für uns. Gott ist doch mit uns. Und er sieht unser Bemühen. Und auch wenn das total stümperhaft ist und wir uns nicht richtig überlegt haben, was wir da eigentlich erzählen, kann Gott was draus machen. Und oft zeigt sich ja gerade dann auch die Macht eben in diesen stümperhaften Versuchen, wo es vor den Menschen irgendwie so ein bisschen, was ist denn mit denen los, aussieht. Aber es liegt in seiner Hand, wie ich es gerade gesagt habe. Und wenn man hinterher das Beispiel nur in der Predigt nutzen kann, ist ja auch schon was wert. Ja, es ist eine Herausforderung, aber Gott ist mit uns. Und er hat uns auserwählt und dazu berufen. Also von daher, was soll denn passieren? Kommen wir zur nächsten Ausrede, die ich auch zu gut kenne. Also ich kenne die Ausrede alles sehr gut. Ich habe nichts zu geben. Hey, ich hänge doch selber voll Probleme. So viel Schwierigkeiten und so Zeug, was ich nicht richtig mache. Und es ist jetzt wirklich nicht so richtig christlich, wie ich mich da verhalte. Und soll ich dann da noch irgendwie anderen und die gucke auf mich und denke sich, ja, was ist denn das für ein Häufchen Elend? Was wollen die mir erzählen hier? Gucken wir mal, was Jesus dazu sagt im Johannes 7. Am letzten Festtag, dem Höhepunkt des ganzen Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken. Jeder, der mir vertraut. Denn in den Heiligen Schriften heißt es, aus seinem Innern wird lebendiges Wasser strömen. Und Jesus meinte damit den Geist Gottes, den sie erhalten sollen, die ihn im Glauben annehmen. Ja, wir sollen zu ihm kommen und bei ihm trinken. Und dann sind wir gefüllt mit dem Heiligen Geist und es wird aus uns herausfließen zu den anderen. Wow, oder? Ist das nicht cool? Wir müssen nur zu Jesus kommen und trinken und sind voll gefüllt. Und warum fühlt sich das oft so anders an? Ich weiß nicht. Ich habe dann eher so das Gefühl, hey, das ist doch irgendwie was, so ein paar Tropfen kann man vielleicht noch rausquetschen, aber das war es dann irgendwie auch. So dieses, das ist doch leer, mein Tank ist eher leer und völlig auf Reserve und was soll ich denn jetzt noch machen? Was, ich soll da jetzt auch noch hinausgehen und ich habe doch eh schon keine Kraft und mehr und keinen Saft. Und wenn ich kaputt bin und so, von einem langen Arbeitstag dann heimkommen, um mich zu erfrischen und zu erquicken. Was mache ich dann? Ich weiß nicht, was ihr macht, genau. Ein Bierle trinken, schmeckt mir jetzt nicht, aber egal. Und dann auf die Couch legen, lümmeln, Fernseher an, oder? Ach, und dann, mittlerweile gucke ich ja gar keine Spielfilme mehr an, das ist mir viel zu anstrengend, sondern irgendwie so Tierdokus, Naturdokus, so Deutschland von oben oder die schönsten Seen der Schweiz oder sowas. Also ganz ruhig und entspannt und dann fallen mir die Augen zu und dann schlafe ich so weg auf der Couch. Dann werde ich irgendwann wach und denke mir, ja, kommt Zeit, um ins Bett zu gehen. Dann gehe ich ins Bett und am nächsten Morgen wache ich richtig erfrischt auf und der nächste Tag kann kommen. Ja, ich weiß es nicht. Das, was zu tun hat mit, wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken. Wenn ich durstig bin und eine Füllung brauche, soll ich doch eigentlich zu Jesus kommen. Ich bin vielleicht körperlich erfrischt nach meinem Couch-Durcheinander, aber bin ich wirklich auch geistig gefüllt und erfrischt? Eher nicht. Eher wird es noch schlimmer. Das heißt, wenn ich doch durstig bin, kaputt und leer, ne, ich da drin eine Leere verspüre, dann soll ich zu Jesus kommen und trinken von ihm. Da steht nicht dabei, ich soll mir einen Film über Jesus anschauen. Es steht auch nicht drin, ich soll eine Predigt mir anhören oder Gemeinschaft haben mit anderen Christen, was alles gut ist. Aber wir sollen zu ihm kommen und von ihm trinken. Uns füllen lassen von ihm. Aber wieso füllen lassen? Wenn wir doch zum Glauben kommen, dann sind wir doch gefüllt mit dem Heiligen Geist, oder? Das heißt doch, wenn man glaubt und vertraut, dann kriegen wir den Heiligen Geist. Also müsste doch da was fließen und müsste doch da ich voll sein. Und ich weiß nicht, warum fühlt sich das dann aber nicht so an? Ich weiß, ich bin kein Theologe und ich habe das nicht studiert und nichts. Aber ich denke mir, warum fühlt sich das dann aber irgendwie nicht so an? Und mich hat sogar mal ein studierter und ausgebildeter Pastor gefragt, hat mich gefragt, hey, wie geht denn das mit diesem Heiligen Geist und sich füllen lassen? Und ich dachte, das fragst du mich, wie das geht? Hey, das stimmt doch irgendwas nicht. Denke ich mir, was ist denn mit uns falsch? Dass mir das, was da so drinsteht, irgendwie sich das nicht so anfühlt. Und ich habe dazu ein Bild für mich, nicht tief theologisch, nein, sondern einfach ein Bild, was vielleicht, was mir hilft. Wo ich mir so vorstelle, dass wenn man zum Glauben kommt, kriegt man so einen Zugang gelegt. Oder vielleicht eine Pipeline, das ist noch ein bisschen größer. So eine Pipeline direkt vom Himmel ins Herz, wo der Heilige Geist strömen kann in uns. Und das bekommen wir, diese Pipeline bekommen wir, indem wir zum Glauben kommen und Jesus vertrauen. Hier, ne, wer Jesus vertraut. Aber damit da auch was fließen kann, müssen wir immer wieder diesen Hahn aufdrehen. Weil der geht immer wieder zu. Wir müssen den immer wieder aufdrehen. Oder man kann auch sagen, es wird immer wieder Dreck sich ansammeln, wo wir wieder durchpusten müssen. Und das mit dem Durchpusten, das schaffen wir, indem wir uns wirklich Zeit mit Jesus verbringen und uns von ihm füllen lassen, das durchspülen lassen von ihm. Und es ist nicht leicht, diese Zeit sich zu nehmen, weil das auch sehr angefochten. Weil Satan liebt Saft und kraftlose Christen. Nichts Besseres. Lauter schöne Beispiele, warum das doch alles nicht so funktioniert, wie es da drin steht. Und umso wichtiger ist, dass wir uns diese Zeit nehmen, sich füllen zu lassen, immer wieder zu Jesus zu kommen, nicht nur ihn voll zu plappern, sondern zu hören. Wahrscheinlich wäre es mal eine extra Predigt vielleicht wert, wo sich da jemand noch besser auskennt wie ich, wie sowas geht, dass wir das einfach auch erleben dürfen. Aber eins ist wichtig, dass wir uns wirklich halt immer wieder, statt auf der Couch zu lümmeln und uns vom Fernseher irgendwie zu chillen, was auch völlig in Ordnung ist, denke ich, puffig, aber immer wieder auch die Zeit finden, uns von Jesus füllen zu lassen, zu trinken, damit aus uns wieder irgendwas auch überhaupt fließen kann. Also wir haben selber in der Hand, ob wir was zu geben haben oder nicht. Ja, die Menschen werden mich belächeln. Das ist so ein Ding, das habe ich echt auch ein Problem damit. Die nehmen mich doch nicht mehr ernst, wenn ich da mit dem Glauben komme. So dieses, ja, irgendwo so in einer Großstadt oder irgendwo in einem fremden Land, okay, aber dann noch so, wo ein jeder kennt. Und dann irgendwie so, ich weiß es nicht. Ich hatte am Weihnachtsmarkt haben wir auch so Aktionen gehabt und haben ja Weihnachtstüte verteilt. Und dann bin ich auch ganz mutig auf eine Frau zugelaufen, von hinten habe ich die gesehen und ich so spreche die von hinten an. Und dann dreht die sich um und dann dachte ich, oh Mist, die kenne ich. Und ich habe direkt gemerkt, dass mir das voll was ausmacht. Dass es für mich viel leichter ist, jemanden, den ich nicht kenne, ich kenne die. So was Blödes, was denn jetzt? Ne? So habe ich dann halt trotzdem meine Versle gesagt, aber es war echt schwierig. 1. Thessaloniker 2, nein, Gott hat uns geprüft und zum Dienst für die gute Nachricht brauchbar gefunden. Deshalb und nur deshalb verkünden wir sie. Wir wollen nicht Menschen gefallen, sondern ihm. der unsere geheimsten Gedanken kennt. Das Nein da oben, vielleicht noch zur Erläuterung, kommt davon, dass vorne dran steht, dass wenn wir zum Glauben an Jesus Christus ausrufen, dass wir das nicht eigennützig tun oder in betrügerischer Absicht. Nein, Gott hat uns geprüft und zum Dienst für die gute Nachricht brauchbar gefunden. Er hat uns brauchbar gefunden. Echt? Kaum zu glauben. Aber die Frage ist doch, wem wollen wir gefallen? Und ich auch bei der letzten Aktion im Ostern war auch so, dass ein Mitstreiter, der ist auch auf ein Pärchen zugelaufen und da war irgendwie klar, die kennen sich und haben miteinander gesprochen und so weiter. Und dann kam er hinterher wieder zurück und hat zu mir gesagt, oh, jetzt ist es raus. Jetzt wissen sie Bescheid. Jetzt habe ich mich geoutet. Und dann dachte ich, ja, ist das nicht der Hammer, dass wir in Deutschland, in einem christlichen Land, sich das für uns anfühlt wie ein Coming Out, wenn wir uns als Christen outen? Das ist schon der Hammer, oder? Aber so fühlt sich's teilweise echt an, wenn wir die Angst einfach haben, nehmen die mich noch ernst? Denke die so, komm, was die da erzählt, das passt ja alles nicht an, was die da glaubt. Kann ja wohl nicht sein. Und ich frage mich, warum fällt es uns oft so viel leichter, uns für alles Mögliche einzusetzen, uns zu outen als Impfbefürworter oder Impfgegner oder wir outen uns als Klimaaktivist oder als, was weiß ich, VfB-Fan oder FC Bayern-Fan. Da fällt es uns doch überhaupt nicht schwer, als Tierschützer oder Fleischesser oder was auch immer. Da fällt es uns nicht schwer, da outen wir uns und kommen und besprechen und diskutieren und machen. Und wenn es dann darum geht, dann Jesus zu proklamieren, werden wir ganz leise. Dann verstecken wir uns lieber in der Gemeinde. Und dann denke ich, ja Mensch, was ist los mit uns? Echt, oh. Also ich spreche echt auch von mir. Bei mir geht es ja genauso. Ich denke dann selber, was ist los mit dir? Wem wollen wir gefallen? Wollen wir den Menschen gefallen? Oder wollen wir Gott gefallen? Und das ist schon auch ein Thema, wo ich auch merke, da habe ich absolut auch meine Dinge da drin. Ja, aber gut, sie belächeln uns. Aber sie sind ja dann auch gar nicht offen für das, was wir ihnen zu sagen haben. Wenn sie uns belächeln und nicht mehr ernst nehmen, dann werden sie ja auch nicht sagen, ja super, tolle Nachricht, wo du da hast, habe ich ja noch nie gehört, muss ich jetzt sofort dran glauben. Sie sind ja dafür gar nicht offen. Das ist nicht schon nebendran, genau, aber er sagt zu ihnen in Lukas 10, hier wartet eine reiche Ernte. Aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Bitte den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. Also Jesus dreht es rum. Er sagt gar nicht, dass da nicht genügend offene Menschen sind, die man zum Glauben führen kann, sondern er sagt, es gibt nicht genug Erntehelfer, die bereit sind, die Ernte einzubringen. Ja, und da geht es mir dann, wo ich denke, so ja, eigene Nase, das ist doch genau der Punkt. Und das ist auch das, was wir spüren in unserer Gruppe da. Das sind viele Leute bereit, dann zu spenden. Missionare spenden, ist doch gut. So zu basteln und zu machen und zu tun. Aber dann wirklich dann rauszugehen und sich, muss das wirklich sein? Ja, und manchmal ist es ja auch mehr Säen wie Ernte. Ich weiß es immer nicht. Ist es Säen, ist es Ernten? Aber am Ende ist es egal. Aber selbst wenn die Menschen abweisend sind, und vielleicht dann sagen, will ich nicht hören. Oft bleibt dann doch irgendwie was hängen. Und ich hatte auch einen, der kam dann vorbei und der wollte erst nichts wissen und er hat es eilig und überhaupt. Und irgendwie sind wir doch ins Gespräch gekommen und ich bin dann zum Schluss gar nicht mehr los geworden. Das war dann echt, dass ich dann mehr oder weniger gesagt habe, ja, tschüss jetzt, sie wollte doch noch was besorgen. Ja, wo sich das manchmal wirklich, sich da was wandeln kann und man weiß es vorher nicht. Also wir haben schon auch das Erleben, dass da Menschen dann doch offener sind, wie man denkt. Gerade auch für sie zu beten oder so. Das gibt echt ganz viele, die das dankbar annehmen. So von wegen, ja, tut ja nicht weh und kann ja nicht mehr wie helfen, schade, kann es nichts. Ja, und die Menschen sind da eigentlich offener, wie man oft denkt. Natürlich gibt es auch die andere Fraktion, das haben wir natürlich auch. Aber jedes kleine Steinchen hilft. Und ich weiß, wie es bei mir war, bei mir hat es auch viele kleine Steinchen gebraucht, bis ich irgendwann eingesehen habe, dass ich jetzt vielleicht doch an Jesus glaube und ihm vertraue. Ja, sind wir noch beim letzten Punkt. Das ist ja voll unbequem. Ja, das ist es. Es ist voll unbequem. Und das ist ja auch das, wo wir angefangen haben mit diesem unbequemen Stuhl. Und in dem Fall bestätigt das Jesus auch, indem er sagt, und nun geht, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Schafe. Wäre schön, oder? Ah ja, unter die Schafe wird man uns als Lamm wohlführen, aber unter die Wölfe? Das hört sich auf jeden Fall nicht wirklich bequem an. Ist es auch nicht. Aber das Bild mit Lamm und Wölfe, ich finde es cool, weil er ja sogar das Lamm benutzt und nicht das Schaf. Also die sind ja noch kleiner und noch unbeholfener eigentlich. Aber wer hilft denn den Lämmern und Schafen? Wer ist denn für seine Schafherde da? Es ist der Hirte. Genau, der Hirte ist doch da und wir müssen doch nur zum Hirte gehen. In der Nähe vom Hirte bleiben, uns nicht zu weit entfernen von unserem Hirte Jesus. Und dann, ja, sind da Wölfe. Aber sie können uns nichts anhaben, weil er für uns ist und mit uns ist und uns auf uns aufpasst. Genau. Das waren jetzt so diese 8 Ausreden, so mal im Kurzdurchgang. Und ganz ehrlich, ich habe da so einige, wo ich ankreuzen kann. Und wo es einfach gut ist, mal drüber nachzudenken, Mensch, wie geht es da mir wirklich da damit? Und ich habe euch diese Übungsblätter da vorne hin, vielleicht könnt ihr das ja mal durch die Reihe, wer mag, kann sich eins wegnehmen. Du guckst so betröppelt. Ja. Brauchst dringend Bewegung. Genau. Ja, ihr könnt da selber mal reinschauen. Und es geht echt nicht darum, da jetzt anzufangen, groß zu evangelisieren und wir müssen uns jetzt auf den Marktplatz stellen oder irgendwas und durch die Stadt gehen und Gebetsspaziergang und lalala. Sondern es geht auch erstmal darum, wie kann ich in meinem direkten Umfeld einfach Jesus mehr bekennen. In meinem Alltag begeistert von Jesus erzählen, so wie man begeistert vom Urlaub erzählt, wie man begeistert vom letzten Theaterbesuch, vom Thermomix oder was auch immer erzählt. So begeistert einfach auch für unseren Jesus sein. Und es ist ein großes Übungsfeld. Ich habe vielleicht noch eine kleine Geschichte für euch, die ich erzählt bekommen habe. Deswegen kriege ich es nicht mehr ganz 100% zusammen. Aber ich finde es echt cool. Und zwar war das auf einer größeren Konferenz. Ich sage jetzt mal in Amerika. Und da hat ein Redner, hat dann mehrere Tage auch mitgemacht und hat da so seine Vorträge gehalten. Und der hatte so an sich, immer bevor er angefangen hat, irgendwie 1-2 Leute aus dem Publikum anzusprechen und zu fragen, hey, wie bist du zum Glaube gekommen? Und dann hat er die so rausgegriffen und hat gesagt, hey, wie ist denn das bei dir? Und dann hat die erste gesagt, ja, ich war in Toronto in der Stadt unterwegs und da spricht mich auf einmal ein Mann an und fragt mich einfach nur, wo bist du, wenn du morgen tot bist? Und es hat mich so bewegt, wo bin ich, wenn ich morgen tot bin? Und dann hat sie halt erzählt und dann hat sie gesagt, oh cool. Dann hat er den Nächsten gefragt und er hat gesagt, ja, ich war auch in Toronto und ich habe auch den Mann getroffen. Und das war für mich auch das gleiche Thema. Ach, war irgendwie interessant. Am nächsten Tag macht er das wieder, als er wieder dran war und hat wieder 2-3 Leute gefragt. Und alle 2-3 Leute haben genau das Gleiche gesagt. Da war ein Mann in Toronto, dem sind sie begegnet. Und der hat einfach nur gefragt, hey, wenn du morgen stirbst, wo bist du dann? Und das hat mich so bewegt und genau, und dann hat mich das nicht mehr losgelassen. Und es ging 3 Tage lang so. Und bis der Prediger gedacht hat, also er muss doch mal nach Toronto nach dem Mann suchen, das gibt es ja wohl nicht. Und dann ist der Mann nach Toronto gefahren und hat gesucht. Hat natürlich ein paar Tage gedauert, weil er ist einfach durch die Stadt und hat geguckt. Und irgendwann tatsächlich läuft er durch die Stadt und es spricht ihn jemand an und sagt, wenn du morgen tot bist, wo denkst du, dass du dann bist? Und er so, wow, sie suche ich. Sie sind der Mann, stellen Sie sich vor, was da passiert ist. Und ich muss sie unbedingt finden. Und in dem Moment bricht der Mann in Tränen aus und sagt, er macht das jetzt schon 10 Jahre lang. Und er hat nie ein Feedback bekommen, was da draus wird oder nicht. Er hat einfach vor 10 Jahren den Ruf bekommen von Gott, er soll das machen und die Menschen so ansprechen, die er trifft und sieht. Und das wäre das erste Mal, dass er jetzt hört, dass es überhaupt was gebracht hat und war total fassungslos. Und ich finde das ein schönes Beispiel. Hey, es fühlt sich manchmal völlig vergeblich an und irgendwie total, bringt doch nichts. Aber Gott tut das Seine dazu und wir wissen nicht, wie die Puzzlesteinchen dann zusammenkommen. Ich würde jetzt gerne noch mit uns beten. Und lasst euch dann aber so eine Zeit der Stille, wo ihr vielleicht das ein oder andere einfach mal vor Gott bringen könnt und sage, hey Mensch, stimmt, das war immer so meins bisher. Was kann ich tun, um das loszulassen oder um das loszuwerden? Und ich mache dann auch gern den Abschluss, genau. Ja, Herr, vergib uns, vergib mir, dass ich immer wieder solche Ausreden nutze, um irgendwie, ja, nicht auf dein Wort zu hören und nicht auf das zu hören, was du eigentlich von mir möchtest. Öffne uns, öffne mir echt die Ohren und das Herz für dein Wort, für deinen Willen, den du hast für mich. Damit meine Zeit, unsere Zeit, die wir hier so auf Erden sind und die du uns schenkst, dass wir sie eben nutzen können. Nutzen können für dich und Menschen zu dir zu bringen. Herr, ich will wirklich meine Ausrede zu dir bringen und dass du sie ja ins Gegenteil verkehrst und was Gutes draus machst. Amen.